Hallo!
Hallo!
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die fünfte Reihe. Wir haben ja letzte Folge schon ein bisschen einen Ausblick gewagt auf die Playoffs, die jetzt zum Glück und endlich vor der Tür stehen. Da haben wir uns aber bis jetzt nur mit dem Osten auseinandergesetzt. Deshalb, ja, schauen wir heute einfach mal auf die Western Conference. Legen wir gleich los, oder? Bevor wir hier lang rumschnacken. Mit wem fangen wir an? Wir fangen wieder oben an, würde ich sagen.
Wir machen das so wie gestern. Da haben wir uns ja auch die ersten vier Teams angeguckt. Und als erster qualifiziert im Westen sind die St. Louis Blues. Der Titelverteidiger, letztes Jahr eine Cinderella-Story abgeliefert, waren im Januar noch letzter. Ich hatte sie dann gar nicht auf dem Schirm. Hatten einen Trainerwechsel, einen Torhüterwechsel und auf einmal waren sie in den Playoffs, was mich auch echt überrascht hat. Und Stück für Stück haben sie sich dann bis ins Finale vorgespielt, war teilweise sehr eng gegen Dallas unter anderem. Und im Finale dann gegen die Boston Bruins, hat auch 7 Spiele gedauert, aber dann stand der erste Stanley Cup Sieg zu Buche. Und die Saison haben sie nahtlos da angeknüpft.
Und nicht unverdientermaßen letztes Jahr dann im Endeffekt, oder?
Erstmal wird man nie unverdient Stanley Cup Sieger, aber ja, der Coach hat alles auf links gekrempelt.
Wir können ja vielleicht verraten, dass wir auch in den Genuss kamen, ein Spiel live zu sehen.
Ja, wir waren Game 5 in Boston.
Ja.
2-1 für die Blues.
Yes.
Ich guck gerade auf den Match Day Puck, den ich mir natürlich dann im Fanshop gekauft habe.
Logisch.
Da werde ich ganz nostalgisch, muss ich sagen.
Okay, das war letzte Saison. Was ist diese Saison?
Diese Saison verläuft ähnlich wie die Playoffs letzte Saison. Harter Stiefel, super geile Abwehr, toller Torhüter. Und sie hatten einen riesen Verlust Anfang der Saison mit Wladimir Tarasenko, ihrem besten Flügelspieler, den sie haben. Dann dachte ich, ja gut, wird jetzt ein bisschen knackig für sie. Der kam bis zuletzt nicht zurück und hat trotzdem für Platz 1 gereicht, weil einfach die Jungs dahinter abgeliefert haben und er hat nicht gefehlt, jetzt ist er wieder dabei. Also von dem her, Hut ab vor den Blues. Das wird wieder eine richtig gute Postseason, glaube ich.
Ja, St. Louis Blues, Haken dran,
ja,
würde ich sagen. Gehen wir eins weiter, Colorado Avalanche.
Genau, die Colorado Avalanche kann ich gerne mit den Boston Bruins kurz vergleichen, weil wir gestern über die beste Line in Hockey gesprochen haben. Und wenn jemand den Konkurrenz machen kann, dann sind es die Avs, die haben mit ihrer ersten Reihe, die aus McKinnon, Landeskog und Rantanen besteht, auch richtig geil. Ich schaue denen lieber zu als den Bruins, weil sie schneller sind, mehr Firepower haben, vielleicht taktisch und defensiv nicht ganz so stark sind. Nichtsdestotrotz sehr attraktive Mannschaft. Sehr viel Offensivpower. Das einzige Problem, was ich bei denen sehe, ist, dass die Erfahrung hinten, da die Mannschaft, die Defensivmannschaft besteht, bis auf Eric Johnson, aus sehr jungen Leuten. Cale Makar, Ryan Graves, wobei Cale Makar jetzt wahrscheinlich der Rookie of the Season wird, also ein ganz schlechter ist er nicht. Hat auch schon letzte Saison in den Playoffs gezeigt, dass er abgebrüht sein kann, dass er gut spielt. Dennoch sehe ich da den einzigen Schwachpunkt der Mannschaft, sonst eine sehr komplette Hockeymannschaft mit einem Deutschen im Tor, Philipp Grubauer aus Rosenheim. Der ist jetzt erst letzte Saison zu denen gestoßen, nachdem er 2018 mit den Capitals den Stanley Cup geholt hat, war da unumstrittener Starter und hat sich dann allerdings verletzt. Und dann kam jemand, von dem hatte ich noch nie gehört, Pavel Francouz. Hält überragend. Ich glaube, er ist Russe, ein bisschen älter als Grubauer. Und jetzt wird spannend, wer da am Samstag im Tor steht. Grubauer hat mehr Erfahrung, der andere hat ein bisschen besser gehalten. Gestern in dem Exhibition Game haben sie sich das Tor geteilt. Also jeder stand 30 Minuten im Tor. Schauen wir mal, für wen sich der Coach am Samstag entscheidet.
Wen würdest du reinstellen? Nicht jetzt hier eine Halb-Halb-Antwort, sondern...
Ich würde Philipp Gruber ins Tor stellen. Punkt.
Sehr gut. Ja, es wird immer so viel rumgelobt und der ist auch gut und der ist auch gut. Und manchmal muss man dann sich einfach mal entscheiden.
Gruber hat länger bewiesen, dass er gut sein kann, auch auf hohem Niveau gut spielen kann.
Ja, ist ja völlig legitim.
Völlig legitim. Und gut, wenn sie jetzt ein Spiel schlecht spielen oder zwei in ihrer Round Robin, in ihrer Seeding Round, ist ja auch noch nichts passiert, weil sie sind ja nichtsdestotrotz in den Playoffs und man kann sich dann ja immer noch entscheiden oder umentscheiden. Machen wir einen Schritt weiter. Fast schon eine meiner Lieblingsmannschaften, die Vegas Golden Knights, sind drittes Jahr in der NHL, drittes Jahr in den Playoffs. Saugeil finde ich sowas, weil sie kamen ja wirklich nach dem Expansion Draft 2017, so wurden sie sehr belächelt. Und dann haben sie angefangen, Eishockey zu spielen. Alle waren ein bisschen so vielleicht angepisst, dass ihre Mannschaft sie nicht beschützt hat, nicht protected hat. Und wurden dann zu einer sehr homogenen Mannschaft, die bis ins Stanley Cup Finale dann marschiert ist, da gegen die Caps verloren hat. Und seitdem, das halte ich auch dem Management der Golden Knights sehr zugute, die haben schnell erkannt, dass sie keine Mannschaft sind, die von Anfang an rebuildet, retooled oder auf junge Leute setzen muss, sondern die haben ihr Talent erkannt und haben dann sehr punktuell nachgebessert, gleich in der ersten Saison sich als Buyer positioniert, das heißt Talente und Picks abgegeben für wirklich gute Spieler wie Pacioretty, Mark Stone haben sie sich noch geholt, haben jetzt auch im Tor nochmal nachgebessert mit Robin Lehner, der die zwei hinter Flurry sein wird. Auch ein exzellentes Duo. Ich weiß nicht, ob es diese Saison schon reichen wird für den Stanley Cup. Ich glaube nicht, da einfach in der Tiefe noch zu wenig Talent da ist. Aber ich denke, das Fenster für die Golden Knights ist auf jeden Fall noch 3, 4, 5 Jahre geöffnet. Und in der Zeit werden wir sicher mal dann den Stanley Cup nach Nevada wandern sehen.
Gut, dann gehen wir weiter, komplettieren unser Top-4-Quartett da oben mit Dallas.
Ja, die Dallas Stars, auf die hatte ich vor der Saison 10er gewettet, dass sie den Stanley Cup holen.
Das gilt ja auch noch, oder?
Gilt auch noch, drin. Aber ich glaube nicht mehr an meine 10 Euro. Okay. Obwohl sie es ja jetzt gepackt haben in die Playoffs, aber sie sind hinter den allgemeinen Erwartungen und meinen Erwartungen etwas zurückgeblieben.
Aber die hatten eine ganz geile Quote zum Wetten vorher.
Ne? Ja, weil sie auch super eingekauft hatten, fand ich. Also nicht eingekauft, sondern mit Corey Perry und Joe Pavelski, zwei Torjäger, zwei Veteranen, vertragslos sich geholt haben. Corey Perry bringt schon die Erfahrung von dem Stanley Cup aus Anaheim mit. Joe Pavelski war ewig Kapitän von den Sharks. Auch im Stanley Cup Finale 2017, wenn ich mich nicht täusche, gegen die Penguins, daran verloren und auch einer der besten Torjäger der Mannschaft. Beide haben völlig enttäuscht in der Regular Season. Und auch die erste Reihe der Stars mit Sagan, ihrem Kapitän Jamie Benn und Alexander Radulov hat mich jetzt für das, was sie nominell auf dem Papier darstellen, nicht restlos überzeugt. Wer weiß, was sie in den Playoff reißen können. Eine gute Torhüter haben sie mit Ben Bishop und Hudobin. Die können immer mal ein Spiel dem anderen entreißen. Ich denke, sie bleiben jetzt im Westen erstmal auf Platz 4. Und dann geht's weiter.
Ich habe ganz kurz nochmal nachgestaut. Also die Sharks waren 2016 im Stanley Cup gegen die Penguins.
Ah, da war 17 waren dann die Nashville Predators. Ja. Okay.
Nicht, dass wir hier durcheinander kommen.
Lügen erzählen.
Gut, schauen wir aufs erste Matchup, aufs erste Duell, oder? Edmonton gegen Chicago?
Ja, genau. Bei Edmonton fällt uns mittlerweile in erster Linie mal eine Sache ein, und zwar Leon Draisaitl. Dass der ganz gut ist, ist ja mittlerweile auch bis nach Deutschland durchgedrungen, obwohl er von hier kommt, aus Köln, glaube ich.
Ja.
Aber jetzt die Saison richtig saugeil gespielt. 43 Tore, 110 Punkte. Scoring-Title geholt in der NHL, endlich auch mal geschafft, sich von McDavid ein bisschen loszulösen, da ist immer so ein bisschen Mitschwung, ja, der macht nur so viele Punkte, weil er mit McDavid in einer Reihe spielt. Der Coach hat jetzt die zwei aufgesplittet und außerdem war McDavid einige Wochen auch noch verletzt. Da hat dann Draisaitl das Spiel geleitet und es hat wunderbar funktioniert. Hut ab, also super. Für die Edmonton Oilers hat es auch ganz knapp nicht gereicht, dass sie jetzt in die Top 4 landen, standen lange in den Top 4 Rängen während der Saison. Am Schluss sind sie dann knapp rausgerutscht. Und endlich gibt es da in Edmonton mal ein Team, das um die zwei Superstars funktioniert. Dass die zwei produzieren und dass die zwei super sind, war auch in den letzten Jahren immer so. Aber es hat halt nie ganz gereicht, weil das Gefälle danach einfach zu groß war. Auch weil die beiden halt, ich denke, so knapp 25 Millionen Dollar zusammen Cap Space fressen, ist einfach dann, sind einem als GM dann die Hände gebunden. Die Saison hat jetzt ein bisschen besser funktioniert, auch weil schon etablierte Leute wie Ryan Nugent-Hopkins endlich mal mehr gezeigt haben als in den letzten Jahren. Und dann Leute wie Zach Kassian, die eigentlich sonst als Grinder bekannt sind, eine überragende Saison gespielt haben, was dann auch den GM dazu verleitet hat, an der Trade-Deadline nochmal ein bisschen nachzubessern, anstatt zu verkaufen. Mit Andreas Athanasiou aus Detroit kommt nochmal ein Center, der Geschwindigkeit mitbringt, die dritte Reihe verstärkt. Und deswegen ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Team. Macht Spaß zuzuschauen. Aber beim Gegner ist es ziemlich genau gleich so. Ich denke, dass die sehr ähnlich konzipiert sind wie die Edmonton Oilers. Haben mit Jonathan Toews und Patrick Kane zwei fast ebenbürtige Superstars, die eben schon ein bisschen über ihren Peak hinüber sind. Dennoch zwei absolute Weltklasse-Spieler. Um die herum gilt, eine Mannschaft zu bauen. Die hatte Chicago lang, was auch für drei Stanley Cups gereicht hat. Und jetzt ist der Kern um die zwei rum einfach schon ein bisschen zu alt. Und deswegen gilt es da jetzt um die rum ein Rebuild zu starten. Das hat jetzt die Saison richtig gezündet. Mit Kubalik und DeBrincat haben sie zwei sehr junge Stürmer. Kubalik ist neben Cale Makar auch nominiert für die Calder Trophy, also für den besten Rookie. Chicago ist eine interessante Mannschaft. Diese Saison wird es nicht ganz reichen. Ich denke, die Edmonton Oilers werden in vier weiterkommen. Einfach weil die Mannschaft um Dreiseitel und McDavid weiter ist als die Mannschaft um Kane und Toews. Aber in den kommenden Jahren werden wir die Chicago Blackhawks wieder regelmäßig in den Playoffs sehen. Waren jetzt ein paar Jahre nicht dabei. Die nächste Paarung sind die Predators aus Nashville gegen die Arizona Coyotes. Wie sieht's da aus, Clara?
Ich blick mal ein bisschen auf Nashville. Vielleicht übernimmst du danach Arizona.
Können wir gerne machen.
Nashville hatten wir eben dann auch schon gesagt, die waren 2017 im Finale. Seitdem kam aber nicht mehr so viel und langsam geht da das Fenster auch wieder ein bisschen zu, was Stanley Cup Sieg angeht. Also da sehe ich die Chancen auch dieses Jahr nicht ganz so groß. Erkennt man vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie auch ihre Erwartungen ein bisschen runterschrauben müssen, dass sie PK Subban abgeben mussten diese Saison und neue Leute geholt haben, wie Duchesne, der eigentlich der Nummer 1 Center werden sollte, aber auch so ein bisschen nicht die Erwartungen erfüllen konnte mit 42 Punkten in 66 Spielen. Und insgesamt vielleicht alles müssen die ihre Erwartungen etwas zurückstecken. Also mit dem Stanley Cup wird es diese Saison wahrscheinlich nichts.
Ich denke nicht nur diese Saison, es wird schon noch ein bisschen länger dauern. Ja gut, Subban musste man ja abgeben, um einfach ein bisschen Geld freizuschaufeln, aber ich denke, dass man da auch andere Wege und Mittel hätte finden können und einen Starverteidiger zumindest mit Subban hätte halten sollen oder einen weiteren, es gibt ja genug. Schauen wir mal den Gegner an, die Arizona Coyotes. Da ist gerade in den letzten Tagen kurz vorm Restart richtig was los und zwar hat der GM, also der General Manager, John Chaker von heute auf morgen hingeschmissen. Es ist ein bisschen alles dubios. Er schrieb dem Eigentümer die Schuld in die Schuhe, dass das Arbeitsumfeld nicht gegeben sei. Der Eigentümer weiß von nichts, weist alle Schuld von sich, zeigt sich total enttäuscht von seinem General Manager, dass so kurz vorm Restart und vor den Pre-Playoffs er einfach hinschmeißt. Und vor allem nach dieser Saison, die die Arizona Coyotes hatten. Sie haben sich nämlich Taylor Hall geholt aus New Jersey. Sehr viele Assets dafür abgegeben. Der hat noch keinen neuen Vertrag. Und der GM, der eigentlich ihn geholt hat, mit ihm verhandelt hat, mit ihm idealerweise in Verhandlungen steht, jetzt einfach geht, zeigt ein bisschen, wie verzwickt die Lage da in der Wüste sein kann oder ist zurzeit. Nichtsdestotrotz glaube ich, sportlich sollte das ja weniger Auswirkungen auf die Playoffs jetzt haben. Und ich glaube, dass die Arizona Coyotes das tatsächlich packen und die Nashville Predators knacken. Die Nashville Predators sind einfach in einer Abwärtsspirale seit ihrem Finaleinzug. Denke ich auch letzte Saison in den Playoffs hat man gesehen, dass die Mannschaft einfach, da fehlt ein bisschen das Feuer und vorne, es ist einfach eine Mannschaft, die wenig Tore schießt und die Abwehr und die Torhüter sind da auch am Abbauen.
Allerdings kann Arizona ja jetzt auch nicht auf die geballte Playoff-Erfahrung bauen dieses Jahr.
Das stimmt. Ich glaube, 2012 war das letzte Mal, dass die Arizona Coyotes tatsächlich gepackt haben. Damals hießen sie nicht mal Arizona, sondern haben noch in Phoenix gespielt, sind ja jetzt dann nach Glendale umgezogen und heißen seitdem nicht mehr Phoenix Coyotes. Nichtsdestotrotz, irgendwann muss es ja mal vorbeigehen und 8 Jahre sind genug. Ich denke, mit ihren jungen Spielern und ihrem ganz guten Torhüter-Duo mit Ranta und Kemper sind die Arizona Coyotes eins vor den Predators und haben auch vielleicht ein bisschen mehr Biss als die Predators und kicken sie raus.
Gut. Next up, Vancouver gegen Minnesota. Eigentlich auch ein ganz interessantes Duell. Wir hatten ja in der ersten Folge schon über den Osten gesprochen. Da hatten wir das Duell der Gegensätze mit den Leafs gegen die Blue Jackets. Da war es Offensive, also brutale Offensive gegen brutale Defensivstärke. Jetzt haben wir hier das Duell der Gegensätze sehr, sehr jung und sehr, sehr alt. Vancouver, ein extrem junges Team mit Quinn Hughes, Brock Besser und Elias Pettersson. Quinn Hughes ja auch nominiert für Rookie of the Year diese Saison.
Genau, ja. Alle hatten seinen Bruder eigentlich auf dem Zettel, Jack ja. Hughes, aber jetzt ist Quinn Hughes da oben. Neben Cale Makar von den Colorado Avalanche und Dominik Kubalik von den Blackhawks. Also auf jeden Fall geht der Titel in den Westen.
Also einen absoluten Shootingstar in ihren Reihen. Haben dann natürlich hinten mit Jakob Markström ein Goaltender, auf den man sich wirklich verlassen kann, wo die Defender sich auf ihre Arbeit konzentrieren können und sich keine Sorgen machen müssen. Der wird einfach von Saison zu Saison immer besser, immer stabiler und insgesamt aus meiner Sicht einfach das Team, was in diesem Duell mehr Qualität aufs Eis bringt.
Genau. Auf der anderen Seite haben wir die Minnesota Wild. Da habe ich letztens eine ganz lustige Überschrift gelesen über die Wild. Und zwar hieß es, ein letztes Hurra für die alten Haudegen? Fragezeichen. Passt, finde ich, ganz gut, weil die Mannschaft ist wirklich in ihren letzten Zügen. Haben wir Eric Staal, Suter oder Devan Dubnyk, Zach Parise, sind alles noch wirklich sehr renommierte NHL-Profis, allerdings einfach schon im Herbst ihrer Karriere oder im Winter ihrer Karriere. Sie haben während der Saison ihren General Manager gewechselt, das ist jetzt Bill Guerin, und die haben den gewechselt mit der Intention, dass der den Rebuild vorantreibt, es schafft, alte Verträge auszumisten, junge Leute fördert. Jetzt durch diese ganze Corona-Pause stehen sie jetzt da in dieser Round Robin. Der Draft-Pick ist wahrscheinlich weg. Ich denke aber, gegen Vancouver wird es nicht reichen, zumal man ja auch mit Jason Zucker einen der besten Winger abgegeben hatte, die man gehabt hat. Einfach um noch den Rebuild weiter voranzutreiben, fehlt jetzt natürlich in dieser Round Robin hinten und vorne. Ich denke, Vancouver wird es locker machen und ich freue mich auch richtig auf die Canucks.
Was heißt locker in Ergebnissen?
3-0. Ich traue Minnesota keinen Sieg zu.
Okay.
Genau, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Duell. Und zwar das einzige Duell, das uns eine kanadische Mannschaft in den Playoffs garantiert. Gesetzt ist ja keine. Und mit Calgary gegen Winnipeg gibt es genau nur ein kanadisches Duell. Dann schauen wir zunächst mal nach Winnipeg, zu den Jets. Vor denen muss ich diese Saison wirklich meinen Hut ziehen. Mussten letzte Offseason Jacob Trouba, Tyler Myers, Ben Sherratt und Dustin Byfuglien abgeben. Also 4 von ihren besten 6 Verteidigern bzw. ihren Stammverteidigern haben die Kanadier verloren. Bei Dustin Byfuglien war das ja oder ist das Ganze sehr komisch. Er kam nicht ins Trainingscamp, hatte offensichtlich keine Lust mehr zu spielen. Gab ein langes Hin und Her. Man weiß bis jetzt nicht so ganz, wie und was da passiert ist. Ich glaube, mittlerweile ist der Vertrag aufgelöst. Also haben sich da die Fronten geklärt. Paul Maurice musste dann um Josh Morrissey seine Abwehr drumherum bauen, was dann sehr gut gelungen ist, unterstützt von einem super Torwart, Connor Hellebuck, der absolut verdient für die Vezina-Trophy nominiert ist. Ich hätte auch den Coach Paul Maurice für den Jack Adams Award nominiert, ist leider nicht passiert. Vorne gibt es wenig zu sagen, haben sich Blake Wheeler, Mark Scheifele und Patrick Laine, drei exzellente Stürmer, die das ganze Team durch die Saison durchgetragen haben. Und ich denke, in den Playoffs jetzt auch nicht aufhören werden, Tore zu schießen.
Gut, dann fange ich bei Calgary einfach mal mit der Offensive an. Die haben ein super Offensivspiel, sind da breit aufgestellt, wirklich auch bis in die Tiefe. Mit Gaudreau, Monahan, mit Tkachuk, Bennett und dann auch in der vierten Reihe noch mit Jankowski. Also da wirklich auch ein Trumpf in dieser Mannschaft. Haben außerdem aber auch in der Defensive den amtierenden Norris Trophy Gewinner mit Mike Giordano in ihren Reihen. Also sind da auch wirklich, wirklich gut aufgestellt. Ich denke, oder wir beide vermuten ja so ein bisschen, dass sich dieses Duell ja dann aber im Endeffekt auf der Torhüter-Position entscheiden wird und dass dann Hellebuck gegenüber Rittich dann doch die Nase vorn haben wird. Also wahrscheinlich sehen wir dann Winnipeg diese Saison in der nächsten Runde, oder?
Ich denke auch, ja. Ich denke, jetzt haben wir auch alle abgehakt und interessieren eure Meinungen dazu. Könnt uns gerne dann auf Instagram oder eine E-Mail schreiben.
Wer ist denn deine Nummer 1 im Westen? Das haben wir hier gerade gar nicht richtig festgehalten, oder? Deine
Nummer 1 im Westen? Also ich denke, die Blues werden jetzt hier erstmal durch die Seeding Round als Erster in die Playoffs gehen. Und ja, gute Frage. Ich denke, dass es die Golden Knights diese Saison machen werden.
Gut, also Vegas, die 1 im Westen. Letzte Folge hast du dich auf die Bruins als Nummer 1 im Osten festgelegt. Wird es dann auch am Ende einer von den Teams?
Ja, und ganz am Ende, ganz oben, sehe ich die Boston Bruins. Die haben jetzt die letzten paar Jahre, waren sie immer so knapp dran. Irgendwann muss es reichen und diese Saison reicht es. Die Erfahrung ist da. Alle Mannschaften fangen wirklich bei Null an. Keiner kann mit einer Hot Streak in die Playoffs kommen. Qualitativ und von der Erfahrung her ist das meiner Meinung nach die beste Mannschaft derzeit in der NHL.
Big Z mit dem Stanley Cup in der Hand wäre auch eine schöne Sache.
Da krieg ich jetzt schon Gänsehaut.
Das ist schon eine schöne Sache.
Wirklich kein Fan der Bees bin.
Sehr viele Leute sind, glaube ich, kein Fan der Bees.
Aber Gänsehaut kriege ich bei Chara trotzdem.
Ich habe irgendwo auf Insta letztens gesehen, eine Umfrage, was ist dein Dark Horse-Tipp? Also Boston oder vielleicht sogar auch Vegas sind vielleicht jetzt auch so ein bisschen die offensichtlicheren Tipps oder die, an die du wirklich glaubst. Aber was wäre so dein Underdog-Tipp, die vielleicht auch jetzt von dieser neuen Playoff-Situation profitieren? Also meiner sind die Oilers auch ein bisschen, weil ich es mir einfach wünsche, weil ich mir wünsche, dass dieses Duo richtig abgeht in den Playoffs. Und weil ich glaube, dass die von dieser Playoff-Situation jetzt auch profitieren könnten, dass wenn die einmal ins Rollen kommen, dann vielleicht auch ganz durchrollen oder zumindest das bis ins Finale packen könnten. Wer ist das da bei dir?
Bei mir, ich habe es gestern schon mal ganz kurz angeschnitten, sind die Philadelphia Flyers. Die waren jetzt kurz vor Abbruch der Saison, haben sie ihren Groove gefunden, alle Mechanismen haben ineinander gegriffen, vorne super harmoniert, Abwehrreihen mit Gustav Bear, Provorov, brauchen wir nicht viele Worte drüber verlieren. High-End-Quality und wenn Carter Hart dann sein Spiel findet, so wie er es gefunden hat, können sie es packen. Sonst nicht. Wenn er es schafft, haben sie sehr gute Chancen. Wenn nicht, dann wird es sehr schwer.
Ja.
Genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Samstag. Die Exhibition Games haben mir schon ein bisschen Vorfreude geschaffen. Und ich muss sagen, ich bin da in den letzten Tagen beim Schauen immer, habe ich mich dann selbst ertappt, wie ich mich da an meine Kindheit oder meine frühe Jugend erinnert habe, und zwar in der Fußballpause.
Ist ja bei dir schon ein bisschen her.
Ist bei mir schon ein bisschen länger her. In der Sommerpause, und zwar an diese Hallenturniere. Die gingen ja auch immer sonntags um 10 los und dann hat man das geguckt, oder ich zumindest, bis abends um 21 Uhr, bis dann SSV Reutlingen gegen die zweite Mannschaft vom SV Babelsberg 0-9 gespielt hat. Aber man hat eingeschaltet Und es lief einfach durchgehend durch. So ist es jetzt gerade auch. Um 18 Uhr geht Eishockey los und man kann eigentlich durchgehend bis 7 Uhr morgens gucken, ohne dass überhaupt eine Pause entsteht. Also das Format überzeugt mich bis jetzt vom Entertainment-Level her sehr.
Sehr gut. Gut. Alright, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt uns und bis dann.
Genau, bis dann.